Christian, wie stehst du so zu verdorbenen Lebensmitteln?
Ich liebe unsere Einstiegsfragen, die immer so total.
Also Markus Lanz stellt keine besseren Fragen, genau. Finde ich.
Also bei mir ist es so.
Ja?
Also meine Tante früher, ich war in den 90er Jahren öfter mal bei meiner Tante. Aha. Und meine Tante hatte immer Schokolade. Es war so geil. Und dann bist du da hingegangen und dann hast du so Schokolade bekommen.
Mhm.
Und irgendwann konnte ich dann lesen und hab so gemerkt, oh, hä?
Nein.
Warum gibt meine Tante mir eine Tafel Schokolade, die vor 2 Jahren
abgelaufen
ist? Oder so. Die hatte auch immer noch so ganz, ganz viele Osterhasen von, ich sag jetzt mal, wir hatten 1997 und sie so, ja, 92, 93, die ganzen Bimmelhasen und so. Und ich hatte immer den ganzen Trash bekommen.
Immer so, die Schokolade bei der Tante hat immer so weiße Flecken, aber die sind so lecker. Der Bimmelhase hat immer so ein weißes Näschen bei meiner Oma und bei meiner Tante.
Wir haben sie dann irgendwann mal so outgecallt. Hey, sag mal, deine ganze Schokolade ist eigentlich längst abgelaufen. Und sie so, die ist noch gut. Die kann man noch essen. Das ist total gut einfach.
Das ist von mir in der Familie exakt genauso. Ich muss kurz auch noch eine Anekdote erzählen.
Aha.
Meine Lieblingsgeschichte zu verdorbenen Lebensmitteln hattet ihr in der Schule in der Kollegstufe auch so ein Kollegstufenzimmer, wo man halt Freistunden dann verbracht
ja.
hat. Das war das Zimmer, in dem die folgende Geschichte stattfand. Ein Kumpel von mir kommt rein und da steht so ein 1,5 oder 2 Liter Eistee-Pack.
Ja, geil. Von Pfanner?
Genau, von Pfanner Pfirsich. Und er nimmt das halt so, weil er stand da irgendwie und er hatte so mega Bock, das zu trinken.
Oh,
und er zieht so und setzt so ab. Und dann guckt er so und wir alle schon so, fuck, das steht schon voll lang da so. Und alle gucken so und er so, geil, mit Stückchen.
Oh!
Und wir sind genauso wie du komplett abgebrochen und der hat's nicht gecheckt.
Hat er nicht gekotzt oder so? Dann?
Nee, er dachte wirklich, das ist geiler Pfanner Pfirsich-Eistee mit Stückchen.
Oh, fuck. Alter.
Ja, das führt uns tatsächlich auch schon zu unserer heutigen Protagonistin. Die hatte nämlich auch nicht so ein Händchen für frische Lebensmittel. Und es wird leider für viele New Yorkerinnen und New Yorker ein böses Ende nehmen.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Heute Typhus zum Nachtisch. Heute haben wir eine Frau dabei, die hat es jetzt nicht direkt in irgendwelche Schulgeschichtsbücher oder sowas geschafft, aber immerhin in Tweets und in lustige Memes und so. Also die ist schon eher so eine Popkultur-Ikone geworden.
Geil, das ist mein Niveau. Weißt du, ne? So ein Buch ist mir zu dick manchmal, aber so ein Tweet, den kann ich mir vom Schlafengehen noch so reinsnacken.
Genau, der wird noch weggesnackt. Und zwar die Frau, um die es heute geht, die heißt Mary Mallon. Also ich sag's mal direkt, also ich war super froh, dass wir endlich eine Geschichte mit einer Frau haben und deswegen war ich erstmal super gehypt und ich habe mich dann mit ihr beschäftigt und ich dachte so, boah, ich finde sie badass, crazy, cool, sie ist Mary, sie ist super, ich fand sie echt cool direkt und dann so, je mehr ich drüber nachgedacht habe, so, fuck, die ist auch einfach krass abstoßend gewesen. Also
okay.
Sie hat wirklich auch echt Scheiße gemacht, also wirklich. Pass auf, ich zeig dir eine Karikatur von ihr,
okay?
Und du kannst ja mal beschreiben, was du siehst.
Also da ist irgendwie so eine Frau mit einer Schürze, die steht vor einem Herd, hat eine Pfanne in der Hand und drüber steht Typhoid Mary, Typhus Marie.
Typhus, genau.
Die Typhus Marie. Und da sind sie, die Typhus Mariechen. Die Beine hoch.
Oh, wow. Das ist so schnell, so eine schlechte Abbiegung nehmen, hätte ich jetzt echt nicht erwartet.
Ja, okay. Da kannst du dich drauf verlassen, dass ich immer das Niveau schnellstmöglich runterfahren kann. Auf so, hey,
ganz niedriger Limbo.
Komm in meinen Keller.
Zack, zack, zack.
Ja.
Was du ausgelassen hast an dieser Karikatur, die Frau, wir sehen eine Frau mit der Schürze am Herd, drüber steht Typhoid Mary und sie hat eine Pfanne in der Hand und in diese Pfanne gibt sie als Zutat quasi hinein kleine Totenköpfe.
Okay.
Und deswegen ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich erzähle dir und euch da draußen natürlich auch heute, wie aus Mary Mallon die Typhus-Ikone Typhoid Mary wurde. Ein kurzer Alert auch noch vorweg. Für alle, die große Fans von frischem Pfirsicheis sind. Also so, ne, so eine Kugel Vanille mit so eingefrorenen Pfirsichspalten drin. Die sollten jetzt vielleicht aufhören, wenn sie danach immer noch Lust haben, geiles frisches Pfirsicheis zu essen. Mir hat diese Geschichte geiles frisches Pfirsicheis für immer versaut.
Okay, ich habe noch nie Pfirsich gemocht, deswegen ist es auch okay.
Fantastisch.
Außer aus der Dose.
Du bist, eklig. Okay. In der englischsprachigen Welt ist sie tatsächlich relativ bekannt. Deswegen gibt's auch bei Twitter ab und zu mal irgendwelche Sachen, die man sieht oder Memes, halt vor allem aus dem amerikanischen Raum. Da ist sie so ein bisschen jemand, mit dem man gerne Witze macht. Es wurden viele Bücher geschrieben, unter anderem eins von Anthony Bourdain. Und das beginnt mit einem sehr interessanten Zitat. Der Herr schickt uns Essen, der Teufel schickt uns Köche.
Okay.
Und ihr werdet alle nachher verstehen, warum das lustig ist.
Okay.
Also, Mary. Kommen wir zurück so ein bisschen zu ihr. Ich erzähle dir mal, wo sie herkommt und so. Also Mary, man weiß wenig über ihr Leben, bevor sie zu Typhus Mary wurde. Man weiß nur, sie heißt Mary Mellon. Sie ist 1869 geboren und zwar in Nordirland. Also die Geschichte spielt eigentlich in den USA. Sie ist aber in Nordirland geboren, heißt, sie muss zwar irgendwann geflüchtet sein. 1845 ungefähr fängt an, so ein Pilz auszubrechen auf Irlands Kartoffelfeldern. So ein kleiner Pilz. Und dieser kleine Pilz zerstört fast die ganze Kartoffelernte dieses Landes. Sowieso schon ein Land, was nicht unbedingt von Reichtum...
Die haben Schafe und Kartoffeln, jetzt haben sie nur noch Schafe.
Ja, genau. So. Und das ist halt ziemlich scheiße. Tatsächlich ist die größte Hungersnot des Landes und die Bevölkerungszahl in Irland ist bis heute nicht mehr auf dem Level von vor dieser Hungersnot.
What?
Das ist krass, ja.
What?
Potato Famine.
Ja.
Und vor der fliehen damals sehr, sehr viele Iren. Als Teenagerin flieht Mary dann eben auch, wie eben ungefähr 2 Millionen Iren zu dieser Zeit, ja, also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch krass, weil, wenn man sich vorstellt, dass so viele Iren aus dem kleinen Land, ne, auf Schiffe steigen und in die USA fahren, was dann ewig dauert. Deswegen werden diese Schiffe auch Coffin Ships genannt, also Sargschiffe. Es muss unvorstellbar sein. Also unvorstellbar furchtbar. Und die Menschen, die es dann schaffen bis in die USA, sind auf jeden Fall unterernährt, viele krank. Und dann ist es auch schlimm, weil die Leute, die ankommen in den USA, werden halt nicht dann so in den Arm genommen. So, ah, geil, da sind so ein paar unterernährte, sehr kranke Leute. Komm, wir nehmen sie auf, so wie es menschlich wäre. Sondern nee, sie sagen halt, bäh, da sind halt unterernährte, kranke Leute. Und die wollen auch noch unsere Arbeitsplätze? Fuck off.
Das ist ja wie heute.
Das ist eigentlich ein bisschen wie heute. Das ist sehr, sehr traurig.
Oh. Fuck, ey. Okay.
Aber du kannst dir vorstellen, ja, wenn du das als Teenager mitmachst, sie flieht wohl alleine, man weiß wenig über ihre Familie, aber sie ist also quasi eine junge Frau irgendwie.
Mhm.
Wenn du das mitmachst, dann hast du schon mal was gesehen, ne? Also das prägt dich für dein Leben.
Man geht einfach, glaube ich, gestellter durchs Leben und denkt so,
ja.
Also entweder geht man daran zugrunde, man packt es nicht oder man denkt so, ich habe das überlebt und das nächste schaffe ich auch noch.
Und
so.
Zweiteres ist bei Mary der Fall. Also sie hat eh schon ein dickes Fell und sie wird auch so beschrieben. Sie ist so anscheinend so eine, also sie soll hübsch sein, sie hat so blondes Haar, kristallblaue Augen, sagen die Leute, oder so wird sie oft beschrieben.
Mhm.
Sie hat aber auch so ein sehr kantiges Kinn und so, so ein kräftiger Typ. Also athletisch wird sie beschrieben, aber ein bisschen zu viel drauf für athletisch. Also sie, ich glaube, sie hat schon
Kraft.
Wie
so eine Kugelstoßerin einfach.
Ja, so genau. So, sie, die macht dir vielleicht auch ein bisschen Angst, wenn die vor dir steht. Weißt du, du weißt, okay, wenn es drauf ankommen lässt, vielleicht gewinnt die sogar. Also
ja, so eine Regina Halm.
Eine Regina Heimlich, die haut ihr einfach auf jeden Fall, macht ihr die Fresse platt. So, die kommt also da an, ist schon echt, also sie steht so im Leben, ja, und dann hat sie noch das erlebt, sie hat also eh ein dickes Fell, ja. Die zieht als erstes anscheinend bei ihren Onkel und bei ihrer Tante ein und wächst dann da noch auf und irgendwann sagt sie dann, okay, jetzt bin ich in diesem neuen Land, ihr kennt mich alle mal und ich mache jetzt meinen American Dream einfach auch wahr. Und dann sucht sie sich einen Job, der ihr tatsächlich sehr, sehr viel gibt. Also sie hat eine Leidenschaft. Und die Frau, die halt so überzeugt davon ist, dass sie was kann und dass ihr niemand was kann, vor allem auch, entdeckt das Kochen tatsächlich für sich. Und gerade in der Gegend, wo sie lebt, das ist also an der Ostküste, ne? Neuengland, New York, Maine und so weiter, ne? Da gibt's, da ist ja auch echt eine gute Küche. Also da kann man zumindest... glaube ich, richtig schlimm,
ja,
ne?
Ja, und da wohnen wahrscheinlich auch die Reichen,
absolut,
wo man irgendwie einfach auch geile Sachen kriegt, ne? Also das ist schon jetzt nicht irgendwie mit dem Planwagen direkt nach Minnesota oder nach Wisconsin raus, dann gibt's halt irgendwie nur 5 Tage geschossenes Eichhörnchen und so.
Und jetzt weißt du auch bestimmt, wo die reichen Familien von New York abhängen. So ein Vorörtchen.
Long Island?
Long Island,
Long
genau.
Island, ja.
Mary ist also bald in Long Island bei reichen Familien und kocht da.
Ja, geil.
Also die hat also echt tatsächlich...
Ja, Jackpot, läuft doch, oder?
Ding, ding, ding. Genau, bei der Familie Warren. Da ist sie ab 1906. Wo die Warrens sind, ist ein Vacation-Haus. Also die haben so ein Ferienhaus da in Long Island. Da verbringen halt alle reichen New Yorker Familien ihre Sommerurlaube. Auch die Warrens, übrigens auch Theodore Roosevelt, ne, chillt da ab und so. Also kann man sich vorstellen, was für eine Gesellschaft das ist. Und Mary hat es halt einfach geschafft. Die kann dann mit dem Feinsten, was es da gibt, kochen. Und unter anderem eben für die Familie Warren. Die sind da also in dem Sommerhaus. Mary ist die Köchin. Dann gibt's noch irgendwelche Leute, die den Garten machen und Leute, die die Wäsche machen. Also es ist eigentlich alles wie in einem Hotel. Es ist einfach so der Dream der reichen Leute, ne?
Ja.
Genau. Bis dann etwas passiert am 27. August 1906.
Mary nimmt ein Messer und sticht alle ab.
Alle.
Sterbt, ihr
dann
kapitalistischen Schweine.
Um sie rum alles Leichen und sie sitzt da und isst ein Pfirsicheis.
Genau.
Das passiert nicht am 27. August 1906,
ja,
sondern am 27. August 1906 wird die eine Tochter der Warrens plötzlich krank. Und die Diagnose?
Typhus.
Richtig.
Klar. Kann ich die erste Nachfrage stellen?
Sicher.
Was ist nochmal Typhus? Ich weiß, es ist eine Krankheit und ich weiß, sie ist einigermaßen schlimm, aber was genau ist Typhus? Weil ich glaube, heute hat man keinen Typhus mehr.
Dann machen wir den kleinen Typhus-Exkurs, den ich vorbereitet habe.
Ich hatte mal was vorbereitet.
Einen kleinen Typhus-Exkurs vorbereitet.
Okay.
Typhus. Du hast es schon gesagt, es ist mittelmäßig gefährlich, es ist sehr gefährlich. Es ist eine tödliche Infektionskrankheit, ja, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Typhus wird hervorgerufen durch einen Erreger namens Salmonella typhi. Mhm. Ne, steckt also im Namen. Und es ist schon echt ein übler Krankheitsverlauf. Man hat krass hohes Fieber, also bis zu 41 Grad. Es ist übel. Kopfschmerzen, Übelkeit, alles extrem intensiv auch. Ja, also man kann eigentlich nichts mehr essen. Man fühlt sich so, als würde der eigene Körper den eigenen Körper abstoßen. Also es muss richtig, richtig übel sein. Zum Glück haben wir mittlerweile eine Impfung dagegen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es aber eigentlich gar nicht möglich, diese Krankheit irgendwie zu behandeln. Tatsächlich, um die Jahrhundertwende sind 10-20% der Menschen, die daran erkrankt sind, auch daran gestorben.
Krass.
Also ziemlich hohe Mortalitätsrate. Und übertragen wird es, das ist auch wichtig für diese Geschichte, meistens über Wasser, also über kontaminiertes Wasser, von kranken Menschen kontaminiertes Wasser oder Milch auch beispielsweise oder auch Essen.
Okay.
Also alles, was du danach wieder nicht reinschiebst, was mal von einer Person irgendwie angefasst oder, soll ich es direkt sagen, angeschissen wurde.
Mhm.
Angeschissen wurde, wenn dein Wasser angeschissen wurde von der typischen Person.
Was ist denn angeschissenes Wasser, Alter? Nein!
Okay.
Soll ich es direkt sagen? Genau, das Naheliegendste. Angeschissenes Wasser, klar.
Sorry, ich schäme mich auch gerade so, dass ich da schon wieder so hart drüber lache. Okay. Genau, also der häufigste Übertragungsweg ist tatsächlich Wasser. Also Wasser, das kontaminiert wurde, das von Ausscheidungen von typhuskranken Menschen ausgesetzt war.
Der Typ, der in den 90ern mal Rudi Völler auf den Kopf gerotzt hat, hätte der Typhus gehabt, Rudi Völler wäre gestorben,
ja,
oder?
Ja, also als erstes hätte er auf Rudi Völlers Brötchen spucken müssen.
Ah, okay.
Also übers Essen und so. Nee, hätte wahrscheinlich geklappt, dass er ihm ins Gesicht spuckt und dann zack. Genau.
Zack, Typhus.
Zack, Typhus. Was ich noch nicht erzählt habe über Typhus ist, dass es meistens eine Krankheit ist, die eher in ärmeren Vierteln aufgetaucht ist. Und deswegen hat auch diese Krankheit so ein schlechtes Image. Ja? Welche Krankheit hat ein gutes Image, frage ich mich gerade. Welche Krankheit ist die Krankheit der Reichen, wo man sagt, geil, du hast es, cool.
So, das ist die Krankheit des Jahres. Die Krankheit, die dieses Jahr jeder tragen will, wenn er die Champs-Élysées runterläuft.
Haben Kate und William schon die Krankheit des Jahres? Frage Ludewig, klärt auf.
Und dann so in ihrem Computer.
Heute schaute ich mal wieder bei den Royals vorbei. Kate hat sie, glaube ich, schon. Und sie schaut ihren William ganz keck damit an.
Typhus ist auf jeden Fall keine Krankheit der Reichen und Schönen, sondern eine Krankheit der Armen, eine Krankheit der Gosse. Ja? Also das heißt, auch wenn du Anfang des 20. Jahrhunderts ein reicher New Yorker bist und eben geil Hummer isst in Oyster Bay oder Austern in Hummer Bay, in Lobster Bay, was weiß ich,
egal.
Dann bist du sehr, sehr sicher, dass du keinen Typhus hast.
Ja.
Und plötzlich haben die Warrens Typhus im Haus.
Was für Assis.
Irgendwas ist falsch gelaufen.
Ja.
Jedenfalls ist es also klar, wir müssen rausfinden, was hier passiert ist. Ja? Wo kommt dieser komische Ausbruch her? Warum sind plötzlich reiche Leute mit einer Krankheit infiziert, die es eigentlich in deren Welt gar nicht gibt? Sie brauchen einen Spezialisten. Und den Spezialisten finden sie. Und jetzt haben wir einen zweiten Hauptcharakter in dieser Geschichte.
Okay.
Neben Typhus Mary, Mary Mellon, gibt es jetzt unseren zweiten großen Akteur in der folgenden Geschichte, nämlich George Sauper.
George Sauper, okay.
Genau. George Sauper ist ein Hygienespezialist und dann schießt er sich halt an diesem Tag, als es rauskommt, dass bei den Warrens Typhus ausbricht, schießt er sich darauf ein und er kommt von diesem Trip nicht mehr weg.
Also, Moment. Also der Typ ist so wie so ein Typhus-Columbo, wie so ein Detektiv einfach.
Richtig.
Echt jetzt?
Also, tatsächlich, wirklich. Es ist geil. Es ist genau das. Man könnte die Geschichte ab jetzt nur aus seiner Sicht erzählen, weil er halt einfach so, ding, da ist was, ja? Und seitdem kann er
so
nicht mehr schlafen.
Ah, eine Frage noch. Und hat so ein Auge, was so, die kann so nach links schauen.
Ja, so ist das.
So, wir haben eine Frage. Wo waren Sie letzte Woche Mittwoch?
Moment zieht er sich auch so einen beigen Trenchcoat an und zieht ihn nicht mehr aus. Aber er ist darunter mal sehr sauber, denn ist ja Hygiene-Columbo.
Statt einen beigen Trenchcoat, so einen weißen Trenchcoat. Trenchcoat?
Ja, abwaschbar, genau. Mhm. So ist der. Mhm. Der wird von dieser Familie beauftragt und der Fall Mary wird zu einer Mission. Er weiß, dass zum Beispiel die Inkubationszeit, ne, also die Zeit, wo sich die Krankheit im Körper ausbreitet und dann irgendwann infektiös wird oder eben auch schon infektiös ist, bevor es ausbricht, ist ungefähr 2 Wochen. Und dann denkt er sich, okay, Moment, da muss ich also rausfinden, was hat sich vor 2 Wochen hier im Hause Warren geändert. Er guckt den Wassertank des Hauses an. Ah, okay, alles wie früher, alles wie immer. Die Kloake des Hauses, man hatte damals so, ne, langsam diese Abwassersysteme. Hm, alles wie immer, okay. Ah, ich check den Garten. Vielleicht ist irgendwas im Dünger. Dünger. Umgraben. Rechen. Okay, scheiße, alles wie immer. Die Essenslieferung. Die Essenslieferung, das ist es. Okay, er guckt, wann der Pizzabote kommt. Wann der Lobsterbote kommt, okay. Alles wie immer. Okay, was hat sich verändert? Die Sanitäranlage? Nee, auch alles wie immer. Alles clean. Und dann merkt er, warte, ich hab's. Am Strand. Da ist so eine Frau. Am Strand hat sich zu der Zeit immer so eine obdachlose Frau rumgetrieben. Und er denkt sich so, klar, das ist die einzige obdachlose Frau hier.
Der einzige Asi.
Natürlich,
klar.
Da.
Okay, ja.
Aber die hat's nicht.
Okay.
Und dann kommt nur noch über Ausschlussprinzip eine Person in Frage, die irgendwas in den letzten 2 Wochen geändert hat. Nämlich vor 2 Wochen ungefähr kam die Köchin ins Haus. Und das ist Mary. Seit 2 Wochen gibt es diese Mary Mellon. Also gehe ich mal schnell hin und schaue, was die mir zu erzählen hat. Vielleicht kam ich da dann irgendwie drauf, warum es bei den Warrens plötzlich Typhus gibt. Also einfach hingehen und fragen, oder?
Ja.
Geht nicht mehr.
Wieso?
Mary ist geflohen. Die ist aber weg. Irgendwas ist komisch.
Wie, die ist geflohen?
Ja, Mitte September packt sie einfach ihre Sachen, haut ab, ohne irgendwie Bescheid zu sagen, ohne irgendwie eine Nachricht zu hinterlassen. Es ist super verdächtig. Es ist aber auch, wenn man sie kennt, typisch Mary. Die Mary ist, ne, also die kommt irgendwie nach Amerika. Sie muss sich hier allein durchschlagen. Die ist eine Einzelkämpferin. Man sagt auch danach, also Sauper befragt danach auch so die Leute im Haus, die Bediensteten und so, ey, was weißt du über die Frau? Hat sie irgendwas erzählt und so? Die sagen also, ey, ist ganz ehrlich, das Einzige, was ich von der weiß, ist gerade nur, wie die heißt.
Aber was denkt der Sauper denn zu diesem Zeitpunkt? Denkt der, okay, die Mary entweder hat die Typhus oder Mary steckt Leute absichtlich mit Typhusessen an, importiert das irgendwie aus der Gosse, holt so einen Eimer, schöpft so einen Eimer Wasser, trägt ihn nach Long Island und macht das irgendwo rein in den Eistee, damit die alle krank werden. Also so praktisch, ist sie für den so kriminell oder ist sie einfach nur, vielleicht ist sie einfach krank?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Also tatsächlich hast du gerade einen ganz guten Blick in seinen Kopf gegeben, weil klar, der kann das im Moment noch nicht wissen. Macht die das absichtlich? Ist sie es überhaupt? Er hat ja auch noch keinen Beweis dafür, ne, dass sie jetzt diejenige ist, von der diese Krankheit ausgeht. Er vermutet es, weil sie ist die einzige Unbekannte gerade in dem ganzen Game. Er kann es natürlich noch gar nicht beweisen. Ja. Er hat sie ja noch nicht mal gesehen. Deswegen muss er weiter forschen. Und er forscht und forscht und forscht. Und vor allem will er rausfinden, wo ist sie jetzt? Und warum ist sie geflohen? Das ist ja schon irgendwie alles super
mega
strange.
Mega weird, Alter.
Und also arbeitet er sich ab, ja, und guckt, wo sie überall gearbeitet hat. Er findet 2 Dinge eigentlich raus. Die Familien, in denen Mary Mellon gekocht hat, das sind alles reiche Familien. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, in jeder dieser Familien gab es einen mysteriösen Ausbruch von Typhus.
Come on.
Jo, immer kurz nachdem sie abgehauen ist.
Und dann haut sie wieder ab, oder wie?
Ja, richtig. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es in New York einen großen Typhusausbruch. Und zwar also bis 1907, innerhalb von quasi 5-6 Jahren, sind 3000 New Yorker und New Yorkerinnen an Typhus erkrankt. Manche sterben auch, aber bei 3000 Leuten wird es eben nachgewiesen. Und tatsächlich ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass alle diese 3000 Leute über Mary angesteckt wurden.
Das ist nicht dein Ernst.
Was ich auf jeden Fall.
Das ist nicht. Moment, nein, du kannst jetzt nicht einfach weitermachen hier. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das ist nicht dein Ernst.
Ja, das ist total krass.
3000 Leute.
Ja, und die ist halt irgendwo da und ist fleißig weiter da. Erinnerst du dich an diese Karikatur vom Anfang?
Mhm.
Das macht das alles Sinn, ne? Sie steht an der Pfanne und tut diese kleinen Totenköpfchen da rein und ist so voll happy dabei. So.
Ja, okay. Aber es ist die Frage. ja, aber es ist meine Frage von eben noch so: Ist die ein kriminelles Mastermind? Macht die das absichtlich oder ist die einfach nur außersehen typhuskrank und
Lass
so?
Lass uns den Exkurs jetzt machen, nämlich den Exkurs der Krankheitsträger.
Ja.
Also, ich habe dir schon erzählt, Mary ist eigentlich gesund, ne?
Mhm.
Und die ist so super stark und so und keine Ahnung, die hat jetzt keine Anzeichen davon, eben diese krassen Typhus-Symptome zu haben, von denen ich schon anfangs erzählt habe. Also eigentlich kann man sich ja kaum bewegen. Man hat Fieber, man ist super schlapp, fühlt sich irgendwie zu nichts fähig. Aber Mary ist zu allem fähig, vor allem 300 Familien zu bereisen und danach wieder abzuhauen und dann die nächste Familie zu bekochen. Also die steht schon mitten im Leben. Und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, das tatsächlich Robert Koch untersucht hat. Robert Koch, ne, klar,
ja.
Deutscher Wissenschaftler, der hat nämlich einen ähnlichen Fall untersucht, nämlich einen Typhusausbruch. Und zwar ohne, dass zu erkennen war, von wem der kam. Und seine Entdeckung war, eine Frau, die Typhus überstanden hatte, die wahrscheinlich nur wenig Symptome hatte und einigermaßen milden Krankheitsverlauf hatte und quasi nach diesem milden Krankheitsverlauf wieder kerngesund war, verbreitet die Krankheit weiter. Also symptomfrei.
Aha.
Das heißt, die Frau hat keinen Plan, dass sie Trägerin dieses Erregers ist. Was Robert Koch unter anderem eben feststellt, ist, es gibt sogenannte Permanent Carrier, heißen sie auf Englisch, auf Deutsch sowas wie Dauerausscheider, also Leute, die diese Krankheit dummer.
Entschuldigung.
Das ist Deutsch so uncool, oder?
Dauerausscheider.
Permanent Carriers, auf Deutsch
Dauerausscheider.
Scheiß.
Was für eine Scheißsprache, ey.
Kacksprache, Alter.
Ja, literally.
Ja. Also in Deutschland gab es das, in den USA ist Mary tatsächlich die erste Person, deswegen sind alle so, was geht hier ab? Oh Mann. Zum Glück hat der Sorper aber...
Der hat das rausgefunden, oder was?
Er hat über diese Forschungen, die Robert Koch gemacht hat, hat er rausgefunden und deswegen zählt er jetzt eins und eins zusammen. Ne? Diese Frau, die ganz viele Leute ansteckt, die aber immer, klar, die flieht, das ist schon irgendwie komisch.
Das ist sehr komisch.
Aber sie ist halt gesund, ja, und alle beschreiben sie auch als gesund.
Ja.
Die muss so ein Dauerausscheider sein.
Mhm.
Jetzt, wo Sorper halt eins und eins zusammengezählt hat, jetzt ist er wirklich endgültig besessen davon, Mary zu finden. Fast ein Jahr später, wir haben jetzt Frühling 1907, gibt's einen neuen Hinweis. Und mit Hinweis meine ich einen neuen Fall von Typhus. Again. Schon wieder eine reiche Familie, schon wieder in New York. Diesmal in der Park Avenue, also im Herzen von Manhattan. Und es ist ein schlimmer Ausbruch. Und tatsächlich stirbt auch jemand, nämlich die Tochter des Hauses. Ja, es ist echt, das ist super dramatisch. Das ist echt überhaupt nicht zum Lachen. Aber es ist natürlich wieder ein Moment für Sorper aufzuhorchen und vor allem hinzufahren. Er fährt also hin, sagt, hey Leute, kann's sein. Erstmal sorry wegen der Tochter. Aber Leute, ernsthaft. Ich bin jetzt schon total verstrubbelt. Und ist immer noch super weiß, der
ja, ganz weiß.
Der Mann,
ja, klar.
Aber er ist mittlerweile echt so ein bisschen durch und sagt einfach nur so, Leute, kann es sein, dass hier kürzlich eine Köchin war? Und alle so, aber meine Tochter. Ja, warum? Okay, wo ist die Köchin jetzt? Leute, ich muss die Köchin finden. Er fährt so schnell er kann los, er bekommt einen Hinweis von dieser Familie, wo diese Frau ist. Er fährt los, er fährt hin, findet Mary Mellon, das Phantom, das er so lange gesucht hat.
Er kann sich jetzt ja nicht festnehmen oder so. Also die hatte nichts verbrochen.
Genau. Und vor allem muss er erst noch beweisen, dass sie das hat. Und du erinnerst dich, wo genau dieser Erreger...
Ja, in der Pup halt. Ja,
ja, genau. Also was würdest du jemandem sagen, von dem du gerne hättest, dass du jetzt nachweisen möchtest, dass du
also,
glaubst, dass diese Person Typhus ist?
Also George Sorper, unser Typhus-Columbo mit der weißen Weste, der geht nicht im Ernst hin und sagt so, hallo, Marie, hier ist eine Tüte, kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas.
Das ist so eklig, Alter. Das ist alles so eklig.
Also er hat so einen Abstract darüber geschrieben, über seine Geschichte und über seine Suche, über Mary. Und da sagt er,
I was as diplomatic as possible. But I had to say, I suspected her of making people sick and that I wanted specimens of her urine, feces and blood. It did not take Mary long to react to the suggestion.
Was glaubst du, wie sie reagiert hat? Ich habe sie schon beschrieben, sie ist so ein bisschen...
Sie hat wahrscheinlich so reagiert. Tür zu.
Also sie macht nicht nur die Tür zu, sie nimmt sich eine Gabel und rennt auf den Typen los wie eine Irre. und scheucht ihn aus dieser...
Hat er Angst, Typhus zu kriegen in dieser Begegnung?
Ja, man weiß ja nicht genau, wie viel Poop gerade wieder in ihren Händen ist oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat keine Angst, jetzt mit der zu gehen oder so. Aber sind wir ehrlich, ist es natürlich ein doofer Move, so, ja? Also zu jemandem Fremden zu gehen und dann zu sagen, ja, hier, gib mir ein bisschen von deiner Pupu hier hinein. Und deswegen ist natürlich Mary auch so, hä, Alter, so, ne, man kann ja auch verstehen, dass sie komisch reagiert, dass sie jetzt nicht so, sagen wir mal, kooperativ ist und sagt, natürlich, fremder Mann, gib mir das Glas und ich mach's dir bis zum Rand voll und was weiß ich, ja. Safe. Aber was auf jeden Fall mittlerweile ziemlich sicher ist, Sorpa zumindest ist überzeugt davon, er hat seine Patientin null gefunden. Mhm. Also er ist ziemlich sicher, dass er hier an der richtigen Adresse ist und er weiß, woher diese Infizierung, wo diese ganze Welle an Typhus-Erkrankungen herkommt. Und er weiß auch von dem Lieblingsgericht von Mary.
Okay.
Nämlich eben Eiscreme mit frischen Pfirsichen.
Moment, wie macht sie die denn?
Ja, die nimmt halt Eiscreme, schneidet frische Pfirsiche auf, gibt die nochmal ins Eisfach, dann sind sie ein bisschen gefroren, dann kommen die halt oben drauf. Wenn du jetzt nur eine Bollo von der essen würdest, ne? Die ja schön abgekocht ist,
ja,
dann hättest du wahrscheinlich, wärst du sicher raus aus der Nummer. Das Problem ist natürlich, dass von diesen Pfirsichen, dass die halt roh sind.
Klar.
Und dass die halt immer mit den Fingern anfasst. Das heißt, es gibt immer Eis mit Pfirsich und so ein bisschen Typhus. Jetzt müssen wir aber natürlich mal ein bisschen kurz zurückkommen zur Perspektive von Mary, also die Frau, die in ein fremdes Land kommt, dort nicht besonders geschätzt oder wohlwollend aufgenommen wird, sondern die eigentlich immer kämpft, ihr ganzes Leben lang mit den Ellenbogen raus ist, ne, weil sie sich immer irgendwie behaupten muss. Und dann kommt ein Typ, der irgendwie sagt, hey, du tötest hier Leute. Und so, nee, das kann nicht sein. So, ja. Also man kann schon ihren Widerstand auch verstehen, vor allem...
Aber sie muss doch wissen, dass irgendwas nicht stimmt, wenn sie immer flieht. Also so dass irgendwie...
Naja, das ist aber auch ihr quasi ihr Lebensinstinkt.
Mhm.
Sie weiß halt irgendwie, okay, wenn ich jetzt gefasst werde, dann kann ich nicht weitermachen mit der Sache vielleicht. Also auf jeden Fall ist sie sich zu dem Zeitpunkt keiner Schuld bewusst.
Okay.
Und deswegen versucht Sorber es immer wieder. Und er besucht sie dann auch einmal in ihrer Wohnung und dann gibt's wieder eine irre Verfolgungsjagd und er merkt irgendwann so, immer wenn er kommt, dann ist die Frau einfach, Reaktion ist direkt so anti, anti, anti. Sie brüllt auch anscheinend viel und nimmt auch böse Worte in den Mund. Und immer gleich so mit fuck you, fuck you, fuck you und einfach lasst mich alle in Frieden.
Was das jetzt machen sollen, einfach das Gegenteil. Einfach mal schön so ein Pfirsicheis dem Zauber geben und dann, dann ist der Fall gelöst.
Hätte er, glaube ich, nicht angenommen. Genau, aber ich glaube, er muss ein bisschen lernen zu verstehen, warum sie so ist. Ne? Also sie kommt in dieses neue Land, hat eh gegen Ausgrenzung und Stigmata zu kämpfen. Sie ist dann auch eine Frau, die alleinstehend ist, auch nicht besonders geil zu der Zeit, ja, unverheiratet zu sein, nicht wohlhabend. Sie muss sich immer den Respekt vor Autoritäten erkämpfen. Also die ist eigentlich nur am Fighten, wie gesagt. Und sie glaubt einfach nicht dran. Also das muss man auch nochmal dazu sehen. Wir spielen halt jetzt gerade so 1905, 1906. Dir sagt jemand, du fühlst dich kerngesund und dir sagt jemand, du bist todkrank. Dann so, I don't think so.
Ja.
So, ne? Also all das kommt hier irgendwie zusammen und deswegen kann ich irgendwie in dem Moment schon auch verstehen, dass sie einfach keinen Bock hat, irgendeinem dahergelaufenen Typen zu glauben, dass sie todkrank ist.
Okay, sie hat jetzt ja eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn der Sorper, der wird 100 pro fünfmal noch vor der Wohnung stehen.
Genau, er wird fünfmal noch vor der Wohnung stehen, genauso ist es. Und irgendwann hat er auch die Polizei dabei. Es kommt wieder zu einer irren Verfolgungsjagd tatsächlich. Also es klingelt an der Tür. Ding dong, die Polizei ist da. Mary ahnt natürlich, okay, irgendwas ist scheiße. Oh nein, dieser Typ schon wieder, das Horber. Okay, diesmal hat er auf jeden Fall die Polizei dabei. Sie sieht, das Haus ist umstellt. Die Polizei rennt hoch in ihr Zimmer. Sie ist nicht mehr da. Irgendwie, die gucken alle Zimmer, suchen alle Zimmer ab. Mary ist weg. Sie ist total paranoid, ist schon geflohen. Man sieht durch das Küchenfenster, da unten ist ein Stuhl. Aha, sie ist also durchs Küchenfenster rausgestinkt.
Nicht dein Ernst.
Klettert über einen Zaun ins Nachbargrundstück, versteckt sich da im Garten 3 Stunden lang, bis die Polizei sie dann tatsächlich findet. Sie hört die Schritte und 5 Polizisten sind notwendig, um diese Frau abzutransportieren. Es muss echt eine irre Szene gewesen sein, nur.
Also es ist kompletter Wahnsinn, aber ich muss kurz fragen, unter welchem Gesetz, also so, was ist denn das Gesetz, was ist denn der Straftatbestand? Hatten die schon so ein Infektionsgesetz oder kannst du einfach sagen, die Frau, die macht alle krank, ich bin da fest von überzeugt, pack die mal weg.
Ich glaube, das ist einfach so ein Ding von, hey, ist ein Mann, der sagt, er ist Hygieneexperte und der hat x Beweise dafür, dass die Frau hier so und so viele Leute angesteckt hat. Und das ist eine irische Einwandererin. Sorry, ich glaube, das ist einfach... Das ist auf jeden Fall höchst fragwürdig, was hier passiert. Und das checkt nicht nur Mary, die sowieso immer um ihre Rechte und um ihre Freiheit kämpft. Es gibt tatsächlich auch damals so Anwälte, die extra für irische Einwanderer und Einwandererinnen... Heißt es Einwanderinnen oder Einwandererinnen?
Es heißt Einwanderinnen.
Danke.
So, ganz einfach. Einwanderinnen.
Ja, also sie kommt auf jeden Fall in so ein Quarantänehaus. Das ist so eine Insel, auf der Kranke eben dann isoliert werden.
So, wie so eine Lepra-Insel oder was?
So ähnlich, tatsächlich. Es ist so ein, eigentlich echt nicht besser als ein Gefängnis. Es ist super hässlich, es ist abgelegen. Es ist diese Insel, da sind nur Kranke. Sie kotzt es auch massiv an, dass sie dahin muss. Sorba besucht sie dort auch. Also sie will da auf jeden Fall wieder raus. Ne? Sie hat auch diesen Anwalt dann da, der kämpft dann dafür, dass sie rauskommt. Sie muss aber erstmal auf jeden Fall eine Zeit da sein. Das dauert also, bis dieser Anwalt es irgendwie zurechtkriegt, dass sie da für was denn sitzt, dafür, dass sie Typhus hat.
Weil die Frage ist ja natürlich, klar, die ist stille Erregerin, aber die Frau hat ja auch irgendwie ein Recht auf ein normales Leben.
Wenn sie denn einsehen würde, was sie da tut. Und das ist das Krasse. Sie ist da jetzt drin und es ist quasi offiziell nachgewiesen, hey, du trägst diese Krankheit in dir, die scheidest du auch immer wieder aus und damit wiederum gefährdest du Menschen und Menschenleben. Sie ist trotzdem noch so, fuck you all. So. Sorper besucht sie nämlich ab und zu. Kurz nach ihrer Einweisung kommt er da zu ihr, in ihr Zimmerchen. Sie liegt da im Bett. Es wird so beschrieben, dass sie in so einem weißen Bademantel im Bett liegt und einfach nur starrt. Sie liegt da so. Sorper kommt rein. Er so, ja, hallo. Kennst mich doch noch.
Ah, ja, ich setz mich mal hier hin.
Ding dong.
Ich setz mich mal hier hin. Na, wie geht's?
Sie starrt einfach nur. So. Und er so,
na, war doch richtig, was ich gesagt habe, ne? Wegen Typhus und so.
Sie so, glotz. Wenn Blicke töten könnten, artig. Er so,
ja, pass auf, also es wäre ja schon mal besser, wenn du also kochen würdest und wenn du dann zum Beispiel Hände waschen würdest, nachdem du aufs Klo gehst, dann wären auch nicht so viele Bakterien an deinen Händen, dann würden die dann nicht aufs Essen kommen. Das wäre doch schon mal ganz gut, wenn du das machen würdest in Zukunft.
Sie nur so,
ich bring dich ab.
Mit den Augen, ne? Also sie starrt weiterhin. Sie sagt auch, also sie sagt nichts, sie starrt weiter, steht irgendwann auf, geht ins Badezimmer und er merkt, okay, er kann bei dieser Frau nichts erreichen.
Geht ins
er
Badezimmer geht, macht Pfirsich. Macht
lecker, lecker Pfirsich. Aber was passiert parallel ist, dass sie tatsächlich so einen kleinen Mythos um sich aufbaut. Sie wird so eine kleine Berühmtheit, diese Karikatur, die ich dir vom Anfang gezeigt habe, die entsteht auch in dieser Zeit. Also sie bekommt endlich ihren Punkbandnamen, Typhoid Mary. Und sie wird tatsächlich, Ärzte besuchen sie, sie ist wie so ein Zootier und sie hat einfach keinen Bock drauf.
Scheiße, ey.
Also sie klagt, ich habe schon erzählt, es kommt ein Anwalt und mit Hilfe dieses Anwalts, der eben für Rechte für irische Einwanderer kämpft, kommt sie dann tatsächlich auch raus, nämlich unter der Voraussetzung, und das ist ja total okay, unter der Voraussetzung, hey, koch einfach nicht mehr.
Ja.
Das wäre doch ein Anfang. So, du kannst raus, pass halt ein bisschen auf, du weißt, du bist gefährlich für Leute, koch nicht. Mary so,
okay.
Sie geht raus und kocht.
What the fuck?
Ja, und spätestens da denkt man sich ja schon so, oder? Also 1910 wird sie entlassen. Es ist so.
Also so fuck you.
Es ist so hart. Sie ändert zwar ihren Namen, also damit keiner becheckt, dass sie Typhoid Mary ist, ändert sie ihren Namen zu Mary Brown, manchmal auch Marie Beeshoff, arbeitet eben wieder als Köchin und will eben, sie ist einfach irgendwie stur und will diesen American Dream irgendwie weiterleben und sagen so, hey, ich schaff's trotzdem, trotz meiner krassen Geschichte, bla bla bla. Sie wird so eine Art Kochphantom dann tatsächlich in der Zeit. Es passiert genau das, was man jetzt ahnt, was passieren muss. Sie macht 1000 Jobs. Sie sind ein bisschen unglamouröser als früher. Sie kocht nicht mehr nur für reiche Leute, sondern sie steckt jetzt einfach alle an. Fuck it, so, ja. Sie wechselt die Jobs auch schneller. Das heißt also, sie hinterlässt echt noch viel mehr als früher so eine Spur des Todes. Sie hüpft von Job zu Job, macht Pfirsicheis hier und da. Check.
Phantom der Kotara.
Genau so. Und tatsächlich, die Gesundheitsbehörde verliert sie dann auch irgendwann aus den Augen. George Sorper, der irgendwie so ein Déjà-vu erlebt, ne? Der ist jetzt auch langsam wirklich am Verzweifeln. Zum Glück tatsächlich, ich mach's jetzt kurz, sie finden sie dann irgendwann mal wieder. Also er macht sie wieder ausfindig.
Er hat so die Hand in seiner Dose Pfirsiche. Mhm. Und dann geht die Tür auf.
Er ist vielleicht, ja.
Pfirsichpolizei.
Die Pfirsichpolizei ist wieder da. Ja. Also wie gesagt, ich mach's kurz. Sie finden sie und zwar 1915. Da gibt es mal wieder einen Typhusausbruch.
Oh,
wer ist wohl da? Ja, Mary. Es ist in einer Entbindungsklinik diesmal in Manhattan. Es ist furchtbar. Ja. Und tatsächlich haben sich vorher Leute darüber lustig gemacht. Also niemand vor Ort wusste vorher, wer sie ist. Und als es diesen Typhusausbruch gab, haben ihre Kollegen sogar sich darüber lustig gemacht und gesagt: Haha, du bist ja wie Typhoid Mary.
Haha, ich bin Typhoid Mary.
Hätte sie sagen können, hat sie
so,
aber nicht.
Und dann so. Verschwindepulver auf dem Boden.
Weg. Aber es hat sich ein bisschen was geändert. Dieses Verschwindepulver, das macht sie diesmal nicht. Sie gibt ohne Kampf auf, lässt sich verhaften, weil sie weiß, okay, vielleicht bin ich tatsächlich zu weit gegangen. Das war's jetzt. Sie ist auch nicht mehr die Frau, die über den Gartenzaun hüpft und 3 Stunden irgendwo wartet, bis 5 Polizisten sie strampelnd abführen. Sie ist ein bisschen älter und ist auch ein bisschen schwächer geworden. Sie kann nicht mehr. Und sie lässt sich festnehmen und sitzt wieder im Gefängnis, da wo sie war, auf dieser Insel.
Fuck.
Und da wird sie auch bleiben.
Wie, da wird sie bleiben?
Ja, da bleibt sie, bis sie stirbt. Also sie lebt da jetzt nicht mehr so alleine, so wie beim ersten Mal, in den ersten 2 Jahren, wo sie da war, wo sie sich auch gewehrt hat und so ein bisschen trotzig war, sondern sie, sie erkennt das irgendwie so ein bisschen an. Sie hat auch tatsächlich so ein bisschen Freiheiten da. Sie darf manchmal in die Stadt fahren und so, weil sie sich ein bisschen besser verhält als vorher. Was ich gelesen habe, ist, dass man ihr anmerkt, dass sie halt einfach langsam schwach wird, auch körperlich. Also sie hatte dann auch, glaube ich, psychisch sehr darunter zu leiden. Dann wird beschrieben, dass sie so Augenkrankheiten hat, die wohl psychosomatisch sind. Sie sieht da nichts mehr. Du merkst einfach dieser Druck, der wahrscheinlich seit sie Kind ist, irgendwie auf ihr lastet. Und dieses immer nie verstanden werden, immer verfolgt werden, nie ist es mal ankommen so. Das ist einfach, das schlägt dann irgendwann ein so. Da ist sie so Ende 40.
Wie lange hat sie noch bis zum Tod?
Sie stirbt am 11. November 1938 auf dieser Insel.
Das sind 20 Jahre.
Ja, sie wird 69 Jahre alt.
Fuck, Alter.
Genau.
Aber was ich total krass finde, ist, dass man irgendwie mit dieser Frau... Also klar, sie hat sich auch scheiße verhalten, nachdem sie einmal eingesperrt war. Mhm. Aber dass man keine andere Möglichkeit gefunden hat, als zu sagen, ah ja, hier ist jetzt deine Wohnung, du bist jetzt auf dieser Insel die nächsten 20 Jahre, so bis du stirbst, oder? So.
Ja, das Problem ist, die letzten 6 Jahre, glaube ich, ihres Lebens ging nicht mehr, weil sie hatte dann auch noch einen Herzinfarkt und war gelähmt.
Mhm. Mhm. Okay, aber es ist total krass irgendwie, wie die Gesellschaft das einfach so hingenommen hat. So, ja, klar. Ja. Klar, die muss weg einfach.
Ja.
Heftig.
Ja, und wer weiß, ne, wenn sie jetzt nicht irische Einwanderin wäre, wie es dann gewesen wäre. Ne? Also ich glaube, das spielt schon, ihre Geschichte spielt da drin. Ihr Verhalten spielt da natürlich auch total viel rein. Aber ich bin eben deswegen, am Anfang meinte ich, ich bin hin und her gerissen. Ist sie das Arschloch der Nation? Weil sie irgendwie weiß, dass sie nicht... Mhm. Ne, dass sie nicht ganz sauber ist. oder kann man doch mit ihr sympathisieren, weil sie halt einfach ein fucking scheiß Leben vielleicht auch hat.
Ich bin Team Typhoid Mary. Also die tut mir total leid. Jemand, der wegen nicht verschuldet, klar, sie hat ein bisschen Scheiße gebaut, literally. Aber der 25 Jahre irgendwie im Knast sitzt, mehr oder weniger, die tut mir schon echt leid. Und natürlich, das Uneinsichtigsein ist schon echt heftig. So das Level an Ignoranz ist echt krass.
Das ist die Geschichte von Typhoid Mary. Ich hoffe, sie hat dir gefallen.
Ja.
Ich weiß noch nicht genau, was wir daraus lernen.
Ich hoffe einfach gerade, dass ich einfach keinen neuen Erreger irgendwie mehr trage und stiller
das ist tatsächlich das
Ausscheider
Ding.
Bin. So.
Man weiß es nie.
Man weiß es nie.
Ja.
Sondern kommt irgendwann jemand vor meiner Tür, steht er vor meiner Tür und sagt so, Herr Alt, hier ist ein Glas.
Und dann sagst du, mach ich. Jawohl, Wachtmeister.
Jawohl. Sowas. Also davor habe ich gerade ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde ganz neue Albträume haben, was der Staat mit mir machen kann.
Ja, das haben wir von Typhoid Mary gelernt. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Das ist Darwin gefällt das, ein Podcast über Irrwege der Geschichte. Manchmal mit ein bisschen Poo-Poo. Das war die Geschichte von Mary Mellon, die für den größten Typhusausbruch in der Geschichte New York Citys verantwortlich war. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Folgt uns sehr gerne. Bei Instagram und TikTok findet ihr uns unter @darwingefällt das. Da könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne Nachrichten schicken, Vorschläge für neue Folgen, Kritik und Lob, alles, was euch einfällt. Und wo wir bei Kritik und Lob sind, ihr könnt uns auch sehr gerne bei Spotify oder Apple Podcasts eine, in Klammern, gute Bewertung hinterlassen. Diese Folge wurde recherchiert von Gregor Schmalzried, Sounddesign und Mischung, Hammer und Amboss. Produziert von Elisabeth Fee.